Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Servus beim Kaffeehaustalk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute dürfen wir mit Elisabeth Gammoff-Leitner, eine Pionierin, begrüßen. Sie war nämlich eine der allerersten wirklich populären TV-Moderatorinnen im österreichischen Sportfernsehen. Elisabeth, servus beim Kaffeehaustalk. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo, grüß euch. Danke für die Einladung. Freue mich.
Sehr gerne. Hallo auch von meiner Seite. Elisabeth, ich darf dir wie alle unsere Gäste ganz kurz und knackig vorstellen und auch eben für jene, die deine lange Karriere noch nicht mitverfolgen durften. Elisabeth Gammoff-Leitner ist im Südburgenland aufgewachsen und ist ihm bis heute treu geblieben. Die Provinz sollte sie aber nicht von einer beeindruckenden Karriere abhalten. Sie hat den Weg in die Großstadt gefunden, hat aber zuerst noch, Elisabeth lacht schon, ein Studium in Graz probiert, nämlich das Studium der Rechtswissenschaften. Ihre Berufung hat es dann aber im TV-Journalismus gefunden. Nach ersten Gehversuchen bei Lokalmedien im Burgenland, Antenne 4, wer den Sender noch kennt, hat es sie dann rund um die Jahrtausendwende ins ORF-Landesstudio Burgenland verschlagen. Und nach 7 Jahren beim österreichischen Rundfunk folgte, das glaube ich kann man so sagen, der Karrierehöhepunkt, denn sie ist bei Sky Sport Austria zur Anchorwoman gereift und somit auch zu einer der populärsten Moderatorinnen im österreichischen Sportbusiness und demnach eigentlich auch in der Dachregion. Das Kapitel Sky hat dann im Sommer 2021 doch relativ überraschend geendet. Das bedeutet im positiven Umkehrschluss aber, dass Elisabeth jetzt mehr Zeit für ihre Kinder Leni und Max hat, sowie für Moderationen und andere Hobbys wie zum Beispiel die Musik. Klingt nach einem schwungvollen, rockigen Leben. Ich würde sagen, mit diesem Rock gehen wir es auch gleich an.
Das klingt schon, als wäre es schon zu Ende alles.
Schauen wir mal.
Na, wir beginnen.
Elisabeth, du bist zwar seit jeher mit dem Südburgenland verbunden, warst aber beruflich auch viele Jahre in Wien tätig. Und Wien steht für die Kaffeehauskultur. In welchen Kaffee hast du dich in Wien verliebt? Beziehungsweise welchen Kaffee dürfen wir dir servieren?
Ja, eigentlich müsste ich jetzt sagen Melange, glaube ich. Aber ich bin mittlerweile auf den Cappuccino umgestiegen. Also ich liebe Cappuccino zu trinken. Ist ähnlich. Aber ich habe eine sehr gute Freundin, die ist Barista und die hat mir erklärt, dass der Cappuccino irgendwie nicht mit Wasser mehr verdünnt ist, sondern nur Espresso mit Milch verdünnt und mir schmeckt da
auch
besser.
Ist lustig, ja. Ist nämlich auch eine Glaubensfrage zwischen Simon und mir. Ich bin Team Melange und Simon ist Team Cappuccino.
Nein, das ist so wirklich nicht richtig. Ich bin Team Milchschaum, wenn man so will. Und es liegt dann immer am Lokal. Das ist leider ein Riesenproblem auch der Wiener Kaffeehausszene, dass du in keinem Lokal wirklich weißt, was du bei der Melange bekommst, was du beim Cappuccino bekommst. Der eine macht es mit Schlag, der andere mit Milchschaum. Aber in diesem Sinne bin ich Team Milchschaum. Übrigens, stimmt es, dass du privat jetzt auch ein Kaffeeprojekt mitgeerbt hast?
Nicht wirklich mitgeerbt, aber ja, ich bringe mich da ein bisschen ein. Und wie gesagt, ich habe eine sehr gute Freundin, die ist Barista. Und die hat mir schon versucht, das zu lernen mit diesem Milchaufschäumen. Und du sprichst das an, das ist nicht einfach. Ja, da geht es um die Temperatur, um die Konsistenz des Milchschaums. Der darf nie ruhig stehen, den muss man immer im Kreis bewegen.
Richtig.
Und dann noch richtig schütten. Also irrsinnig schwierig, ja, aber ich versuche mein Bestes. Ja. Also mein Mann hat sozusagen ein Lokal in seinem Betrieb integriert und eigentlich liebe ich die Gastro als Gast, aber ja, also ich habe schon irgendwie so im Hinterkopf auch ein bisschen einen Traum, dass ich vielleicht irgendwann einmal ein kleines Café aufmache, weil ich bin gern mit Menschen, ich rede gern mit Menschen, ich koche gern.
Und ein klassisches Kaffeehaus oder hast du irgendwas Besonderes auch überlegt?
Eher so, nicht das klassische Wiener Café, weil das würde irgendwie nicht ins Burgenland passen. Also ich denke jetzt eher an meine Heimat. Einfach ein gemütlicher Platz, wo man einen guten Kaffee kriegt, was Gutes zum Essen, muss jetzt keine Riesenkarte sein, irgendwie gute Produkte und eine schöne Zeit haben kann. Ja.
Klingt gut, schöne Zeit, wäre auch jetzt erstrebenswert für unseren Kaffeeaustalk. Ich habe es schon eingangs erwähnt, du hast nach der Matura ein Studium der Rechtswissenschaften in Graz begonnen, nicht abgeschlossen. Deine späteren Berufe haben eben auch mit diesem Studium ziemlich wenig bis gar nichts zu tun. Wie kam es zu dem Sinneswandel Fernsehen statt Jus?
Gut, die Frage ist für mich eher, wie kam es zu Jus? Man kann definitiv sagen, es hat damit gar nichts zu tun. Ja? Also, wie soll ich das erklären? Ich habe sehr oft in meinem Leben oder nach wie vor, weiß ich immer besser, was ich nicht will, als das, was ich genau will. Und damals nach der Matura war halt so die Frage, was mache ich jetzt? Ich wollte nicht Lehramt studieren, ich wollte nicht Medizin studieren, ich wollte nicht BWL studieren, ich wollte irgendwas mit Musik machen, habe da nicht den richtigen Zweig gefunden, ich wollte nicht klassischen Gesang machen, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie und habe immer gesungen. Ich wollte nicht Jazzgesang machen, ich wollte nicht Musical machen, na gut, da bleibt dann nicht mehr so viel über und irgendwie haben wir dann gedacht, ja, machst halt Jus, das hat eine gewisse Bandbreite, wo man vielleicht dann auch irgendwie sich eine Sparte raussucht, was vielleicht mit Musik zu tun hat oder was auch immer. Habe dann aber sehr bald festgestellt, dass das nicht so ganz das Richtige für mich ist. Ich habe es dann trotzdem gemacht, habe aber dann irgendwie dann schon begonnen, in einer Band zu singen. Also gemeinsam mit meinem Bruder, die Band Kicks. Und da war ich eigentlich jedes Wochenende im Einsatz. Also so habe ich mir dann schon nebenbei Geld verdient und habe schon irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwie bin ich da auf dem falschen Weg. Ja, ich muss irgendwo anders hin.
Konzerte mit den Kicks, es war legendär im Südburgenland Oststeiermark. Die Informhalle Oberwart hat gebebt, wenn ihr gespielt habt. Also waren coole Konzerte.
Ja.
Du hast deine ersten journalistischen Gehversuche dann beim Lokalmedium Antenne 4, es war ein Radiosender im Burgenland, unternommen und bist dann im Jahr 2000 zum burgenländischen Landesstudio des ORF gewechselt. Wie ist dieser Schritt gelungen oder gibt es da einen Karriereplan, den man sich vornimmt, okay, fange jetzt mal im Radio an und ich möchte aber unbedingt zum ORF im Burgenland?
Na, Karriereplan gab es eben nicht. Ich habe eben Jus studiert, habe die Band nebenbei gehabt und habe dann irgendwann den Anruf bekommen von Gerhard Unger, der hat ein Tonstudio besessen in Binkefeld, wo wirklich auch namhafte Bands produziert haben und in diesem Tonstudio eingemietet war dieser junge Radiosender Antenne 4. Das war ein burgenländisches Projekt. War ein viersprachiges Radio. Es gibt ja die Volksgruppen im Burgenland, die Kroaten, die Ungarn und die Roma. Und es war eben ein viersprachiges Radio, wo alle Volksgruppen vertreten waren. Und dieser Gerhard Unger hat auf diesem Sender im Programm eine Sendung produziert, wo er junge Bands gefeatured hat, die in seinem Studio quasi aufgenommen haben, ihre Musik präsentiert haben. Und in dieser Sendung wurde die Band und die Musik präsentiert. Und er hat damals gesagt, ja, du hast die Verbindung zur Musik durch die Band, du hast eine große Klappe, hat er gemeint. Du hast keine Scheu, vor anderen zu sprechen. Wäre das was für dich? Und so bin ich dann zu dieser Sendung Stage Radio gekommen. Aber ich glaube, nach 3-4 Monaten war das dann vorbei, weil eine Freundin von mir, die war im Landesstudio Burgenland, mit der wir telefoniert und dann habe ich gesagt, du, das Jus ist irgendwie nicht das Richtige für mich. Und sie hat gesagt, ja, dann geh arbeiten, dann bewirb dich bei uns, wir suchen Leute. Dann habe ich ihr meinen Lebenslauf mitgegeben und 2 Wochen später habe ich mein Praktikum im Landesstudio Burgenland begonnen. Also ohne großes Ziel, ich möchte zum Fernsehen, ich möchte zum Radio, habe ich dann im Landesstudio Burgenland begonnen und habe das Praktikum gemacht, das dann übergegangen ist in meine Tätigkeit als freie Mitarbeiterin. Habe dann natürlich müssen das Assessment machen, wie alle, die beim ORF anfangen. Aber so bin ich ins Landesstudio gekommen.
Praktikum, freie Mitarbeiterin, waren dann auch Fixanstellungen beim ORF?
Genau.
Wann die Folge? Und in welchen Positionen? Klassische Redakteurin oder eben gleich Moderation?
Nein, das ist eben, finde ich, das Gute dort. Das ist so eine breit gefächerte Spielwiese. Ja? Also ich habe wirklich alles gemacht im Landesstudio Burgenland. Ich habe angefangen als Redakteurin beim Radio. Ich habe Flächenbeiträge gemacht. Das sind sozusagen die bunten Beiträge. Ich habe für einen aktuellen Dienst Sachen gemacht, fürs Radio. Habe dann angefangen, Radiomoderation zu machen. Habe dann auch Fernsehbeiträge gemacht. Habe meine eigene Serie dort gehabt, wo ich an und für sich auch im Bild war, aber von den Themen her wirklich von, also alles dabei, ja. Du deckst dort wirklich eine riesen Bandbreite ab. Ich habe dann das Wetter gemacht im Burgenland, also so kennen wir die Burgenländer eigentlich. Und das Wetter war jetzt nicht, dass wir irgendwie vor einer Wall stehen und sagen, da oben Sonne, Wolkenregen, dieses Tief kommt, sondern bei uns war das immer eine Geschichte, wo wir rausgefahren sind und einfach irgendwas, also es gibt ja bei jedem Thema eine Verbindung zum Wetter, ja, also vom, weiß ich nicht, Kropfenbachen bis zum Schülerturnier, Fußballturnier oder so irgendwas, also das war so meine Lehrzeit im ORF und dafür bin ich sehr dankbar. Und vor allem, wenn du das Assessment dann gemacht hast, das ist ja sozusagen auch das Ticket für diese ORF-Akademie. Und das ist halt wirklich was Großartiges, dass du beim ORF sowas wie diese Akademie hast, wo du alles wirklich von Grund auf lernen kannst. Und das ist schon eine super Ausbildung.
Wie kann man sich die Akademie vorstellen? Das sind Sprechausbildungen, Beitragsgestaltung?
Genau, von bis. Also du hast dort Sprechausbildungen. Damals gab es auch wirklich noch die Frau Wächter, hat sie geheißen, also Nomen est Omen, wo du wirklich Sprechproben abgeben musstest und eine gewisse Punktezahl erreichen musstest, um überhaupt on air gehen zu dürfen. Und dafür musstest du auch dann die Sprechausbildung machen. Ja. Wir haben dort Beitragsgestaltung gemacht, wir haben Schnitttechnik gemacht, wir haben Live-Aufsager gemacht, Moderation. Also du lernst dort wirklich alles von der Pike auf. Das ist Grundkurs Radio, Grundkurs Fernsehen, ja. Es ist alles am Königlberg und das war schon eine mega Ausbildung. Ja.
Das eine ist die Ausbildung, das andere ist das Learning by Doing. Mhm. Welchen Teil würdest du mehr Gewicht zuordnen?
Schwierig, es ist einfach ein Mix. Ja. Also du brauchst die Basics, du brauchst die Skills. Ja. Wenn du die drauf hast, dann wird natürlich mit der Routine, je mehr du vor der Kamera stehst, je mehr du vor dem Mikro sitzt, wirst du einfach immer besser. Ja.
Und wie wichtig sind Ausstrahlung und Talent?
Wichtig, sehr wichtig. Und es ist oft so, dass junge Menschen zu mir kommen und sagen, jetzt hast du wieder ein Mädel, irrsinnig attraktives, gescheites Mädel. Ich sage, du, mir taugt der Beruf so sehr, kannst du mir da irgendwie helfen? Und kann ja mal mitgehen und so. Und dann versuche ich immer zu erklären, was ist das Wichtigste. Und da komme ich immer selber drauf, dass ich sehr dankbar sein muss, dass sehr viel Gott gegeben ist, ja, was meine Stärke ausmacht. Ja.
Gott gegeben, bist du gläubig?
Ja. Also ich bin evangelisch, ich bin gläubig und wohne vis-à-vis von der Kirche und habe einen sehr guten Kontakt, nicht zu Gott, auch zu Gott und zu unserer Pfarrerin. Also,
Pfarrerin?
Ja, okay. auch nicht total tolle Frau, genau. Pfarrerin, Chefin der Diakonie im Burgenland. Ganz eine tolle Frau, die irrsinnig gute Arbeit leistet. Ja.
Und wenn du dann, wir kommen gleich zu deinem nächsten Arbeitgeber, dann in unserer Chronologie, also dann bei Sky Sport Austria, wenn du da sonntags ein Match moderiert hast, hast du den Kirchenbesuch trotzdem geschafft?
Wir müssen eine Entschuldigung schreiben. Ja.
Sky oder der Kirche?
Der Kirche. Bei Sky ist sie nicht angenommen worden. Ja, nein, natürlich, solange am Wochenende gearbeitet habe, ist das natürlich nicht ausgegangen. Aber ich habe immer so einen Fixpunkt, also wir gestalten seit Jahren jetzt den Weihnachtsgottesdienst mit meinem Bruder gemeinsam musikalisch. Also ich habe schon eine Verbindung zur Kirche, von klein auf. Meine Mama hat auch mitgearbeitet in der Kirche und ja.
Cool. Kommen wir eben jetzt zu deinem nächsten Karriere-Step.
Sky, Gott. Wahnsinns cool.
Da können wir uns noch eine Scheibe aufschneiden mit Wortschmissen.
Kling, ich bin schon ruhig.
Sky Sport Austria, oder wie er international heißt, der Konzern Sky. Und du bist 2007 zu Sky gekommen, um auch sehr lange Zeit dort zu bleiben. Nämlich insgesamt 14 Jahre lang. Zunächst interessiert uns aber auch da, wie es dazu gekommen ist. Hast du proaktiv ein Casting gesucht? Hat man dich gefunden? Gab es Vorstellungsgespräche? Wie hast du deine künftigen Chefetäten von dir überzeugt und so weiter? Also ist doch vom Burgenland ins große Wien, vom Äpfelglauben beim Chronikbeitrag bis zum österreichischen Spitzensport ist ja doch ein weiter Weg eigentlich.
Ja, es war so, dass ich gefunden wurde, beziehungsweise ja, es ist einfach oft der Zufall und oft der Glück. Ja. Also bei Sky, also damals hieß es ja noch Premiere, waren halt auch Burgenländer dort. Okay. Und man hat sie halt gekannt. Also Thomas Druckeschitz, Gerfried Bröll haben mit mir gemeinsam im Landesstudio Burgenland gearbeitet. Und die haben damals einfach ja, wirklich eine Frau gesucht, die Sportmoderatorin, die in dem Bereich sie auskennt und also quasi schon das Fernsehen gelernt hat, wie das funktioniert, und so sind sie auf mich gekommen und haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Es war damals interessant, weil zeitgleich ist im Raum gestanden, dass ich Burgenland heute moderieren soll. Und ja, also wenn du im Landesstudio bist, dann ist das natürlich der Gipfel. dass du Bulli und heute moderierst.
Man lacht oft als junger Mensch drüber, aber mittlerweile ertappe ich mich selber, dass ich nicht nur die ZIP 1 um 19:30 schaue, sondern als Fixpunkt schon in meinem Fall regional. Halt wieder Wiener oder die niederösterreichische Sendung oder das Pendant dazu. Aber absolut berechtigten Sendeplatz um 19.
Das ist eine Altersfrage.
Ich denke, das ist eine Altersfrage, ja.
Okay. Ja, nein, also das wäre natürlich super gewesen. Und zeitgleich ist das Angebot gekommen und das war dann irgendwie schon eine schwierige Entscheidung, weil der Punkt ist der, du hast so wenig Spielwiese in der österreichischen Fernsehszene, wo du Live-Erfahrung sammeln kannst. Und ich meine, das ist natürlich... Ich nehme jetzt ein Wort in den Mund, was ich vielleicht nicht sollte. Das
Geil.
Ist das Geilste. Ja. Live-Fernsehen ist das Geilste, weil es geht nichts drüber.
Warum?
Ja. Warum? Weil du musst so spontan sein, du musst so flexibel sein. Ja. Also was liegt, das biegt. Ja. Was du da gemacht hast, das ist draußen. Ja. Es gibt die Momente, wo du denkst, ich hoffe, es hat sich versendet. Aber meistens die Dinge nicht. Ja.
Aber da mal beim Ronny Leber, wenn ich kurz unterbrechen darf, eine interessante Frage gestellt. Der macht ja eigentlich in seinem Leben oder mehr Live-Moderationen vor Publikum gemacht. Mhm. Und man kennt oft Geschichten von Fernseh- oder Radiomoderatoren, dass sie sich sehr schwer oder verhältnismäßig schwer tun vor einer gewissen Menschenmenge zu reden, weil sie da direktes Feedback bekommen. Mhm. So wie ich mich wahrscheinlich, ich würde mir schwerer tun vor der Kamera, weil ich immer in eine Linse schauen muss, was ich so nicht gewöhnt bin. Mhm. Aber es ist ein durchaus interessantes Phänomen. Wie ist das bei dir und wäre nicht das wirklich die Königsdisziplin dann?
Vor Publikum zu sprechen?
Genau, da biegt der Fehler genauso und du kriegst das Feedback auch noch um die Ohren gehauen, jetzt im negativen Fall.
Ja, ich mache ja beides. Ja. Ich mache Event-Moderationen, also Veranstaltungsmoderationen. Ich mag beides. Ja. Mhm. Also irgendwie, ich kann das gar nicht vergleichen. Den Anspruch an mich selbst habe ich da wie dort, ja, nämlich das Beste abzuliefern. Natürlich hast du gleich eine Resonanz, wenn du Publikum hast. Ich genieße das auch, weil du spürst die Leute und du spürst, ob es bei dir sind oder nicht. Was beim Fernsehen, finde ich, weitaus schwieriger ist, weil du in diese Kamera schaust und trotzdem diese Spannung aufrechterhalten musst und diese Präsenz haben musst. Ja. Ich hab das einfach, ich weiß nicht, die Kamera war für mich jetzt nie abschreckend. Ich habe dort reingeredet, als würde ich zu jemandem reden. Ja. Ich habe einfach immer diese Verbindung gesucht. Ich möchte es nicht vergleichen, ich mag beides. Aber ich muss schon sagen, dass es schwieriger ist, im leisen Studio präsent zu sein und da zu sein und den Kontakt zu halten, den unsichtbaren Kontakt zu halten, als im Stadion. Ja? Weil du bist da einfach anders, ja? Du redest anders, du hast einen gewissen Hintergrundlärm. Also es ist lebendiger, wenn du Publikum dort hast oder halt eine Kulisse. Das stimmt.
Bei Sky bist du dann im Sportbusiness gelandet. War das vielleicht schon ein bisschen vorgegeben, auch durch dein privates Umfeld?
Na klar, ja, also ich bin mit Fußball aufgewachsen. Mein Bruder war beim GAK lange Zeit, also begonnen hat er seine Bundesliga-Karriere bei der Austria, war er glaube ich nur 2 Saisonen, dann ist er zum GAK und war dort ja lange Jahre Kapitän. Und so habe ich das eigentlich immer mitbekommen. Mein Bruder ist 19 Jahre älter als ich. Ich war das Nesthäkchen und bin mit dem Papa dann immer auf die Spiele gefahren und habe das irgendwie live miterlebt. Ich halt für mich so zurückgedacht, wie das so war. Und das ist mir immer eingefallen. Wir sind dann immer auf der Strecke, wenn wir nach Wien gefahren sind wir dann immer stehen geblieben, um diese Zusammenfassungen in einem Wirtshaus anzuschauen, ja, weil wir den Weg dann in Südburgenland nicht mehr geschafft haben. Dort wurde dann gegessen, dann haben wir diese Zusammenfassungen angeschaut und dann sind wir weitergefahren. Und was noch total lustig war, ich kann mich erinnern, ich habe überall mitfahren dürfen, nur in die Gruam zum Derby. Das war irgendwie so, da haben sie mich nicht mitgenommen und wahrscheinlich halt da die Stimmung aufgeheizt und so weiter. Aber für mich als Kind damals war das in meinem Kopf so drinnen, das ist wirklich eine Gruhe. Ja? Also das muss wirklich da unten das Spielfeld sein. Und so, ich habe mir das vorgestellt, es gäbe es keine Tribünen und alle würden dort nicht stehen und das muss ganz arg sein. Und dann in meiner Studienzeit habe ich gewohnt, Karl-Maria-von-Weber-Gasse, die mündet an der Gruhe, dort beim Hafenriegelheim. Dann habe ich gesehen, es war unter Anführungszeichen ein richtiges Stadion. Ja. Aber so bin ich irgendwie halt zum Fußball gekommen oder mein ganzes Leben lang davon begleitet worden. Und Basketball habe ich geheiratet, ja. Also mein Mann war Profibasketballer und Nationalteamspieler, hat dann das Management übernommen von seinem Club, von den Oberwart Gunners. Und so war ich immer beim Basketballer drinnen natürlich, ja. Und das war mit der Grund natürlich, warum Thomas Druckeschütz damals auf die Idee gekommen ist, dass das passt, ja, Fernsehen und Sport affin.
Und dein Mann, Andreas Leitner, hat ja auch dann als Manager die Gunners zum ersten Meistertitel geführt.
Ja, stimmt.
Ja, ja, und das, war, das vielleicht abzurunden. Und zur Grum auch noch eine Geschichte für die Hörer in der Dachregion aus Deutschland und der Schweiz. Das Derby, das du angesprochen hast, war GAK gegen Sturm Graz. Oder in dem Fall Sturm gegen GAK. Dein Bruder hat beim GAK gespielt und Sturm Graz damals in der berüchtigten Grum. Und es hatte, der Name kommt nicht von irgendwoher, es hatte schon etwas von einer Grum.
Das schon, aber,
ja, aber nicht so, wie es
du nicht so schlimm wie in meinem Kopf, ja. Definitiv.
Du hast bei Sky ja dann auch moderiert oder vor allem moderiert, aber wie du begonnen hast, bist du geholt worden auch für Redaktionstätigkeiten oder bist du gleich vor die Kamera gekommen und hast dort durchstarten können?
Nein, ich habe auch da am Anfang redaktionell ein bisschen mitgearbeitet, aber war schon vorgesehen, um vor der Kamera zu arbeiten, aber habe zuerst auf alle Fälle als Field-Reporterin begonnen, das heißt Interviews, Live-Interviews und bin erst später dann zur Moderation gekommen. Ja, also finde ich auch gut, dass man irgendwie den Weg geht, weil es ist jetzt irgendwie höher angesehen zu moderieren, aber ich finde die schwierigere Aufgabe ist Field-Reporter definitiv, ja, weil einfach, du musst in kurzer Zeit die richtigen Fragen stellen, ja, weil du hast ja nur 2,5 Minuten oder 3 Minuten und in der Zeit sollst du die wichtigsten Themen abdecken, vielleicht nur mit Zwischenfragen. Du hast jemanden vor dem Mikrofon, der voller Emotionen ist, ja, ob positiv oder negativ, die im besten Fall da transportiert werden sollen und musst eine gewisse Sensibilität auch haben. Ja. Also ich finde es weitaus schwieriger als im Studio oder halt draußen mit einem Experten, mit dem du ja ein Team bist quasi. Ja.
Was war dein emotionalstes Interview als Field-Reporterin?
Boah.
Oder gibt es ein Interview, an das du dich noch besonders erinnerst, weil das Gegenüber geladen war?
Nein, eigentlich na, ist mir jetzt gar nichts in Erinnerung. Also ich habe keiner eine Klage geliefert, ich bin kein YouTube-Hit geworden, wie Gerhard Grabert, mein ehemaliger Kollege. Vielleicht habe ich keine depperten Fragen gestellt, ich
weiß oder, es oder nicht. Matthias Volkmann zum Beispiel.
Matthias Volkmann hat auch ein schönes Interview. Nein, sowas, ich weiß jetzt nicht, habe ich nicht geschafft. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist.
Ich glaube, du hast ein ruhigeres Leben gehabt dadurch.
Definitiv,
das auf jeden Fall. Aber es ist gleich eine gute Überleitung, weil du hast kein Interview gebraucht, um trotzdem Vorreiterin zu sein. Du warst eine der allerersten wirklich prominenten Frauen im österreichischen Sportfernsehen. Es hat damals gegeben bei Sky Christina Happel, es hat gegeben die Kollegin, deren Vorname mir jetzt nicht einfällt, bei RTV, Bauer mit Nachnamen. Tanja Bauer, kann das sein?
Tanja Bauer, ja.
Genau, und Elisabeth Auer Elisabeth war noch, aber Auer. Es war, also man hat meistens nicht einmal eine Hand gebraucht, um Frauen im Sportfernsehen abzählen zu können. Insofern ist deine Leistung und deine Karriere noch bemerkenswerter. Wie ist es dir als Frau in dieser Männerdomäne damals ergangen, deine Frau zu stehen?
Mhm. Ich finde, es war überhaupt nicht schwierig, ja. Es war natürlich, wie du schon angesprochen hast, in dieser Zeit noch etwas Besonderes, wenn eine Frau moderiert hat oder die Interviews gemacht hat. Und es war natürlich am Anfang irgendwie die Blicke, okay, wer ist das jetzt? Aha, okay, da kommt jetzt eine Frau. Und dann natürlich immer auch die Fragen der Candidates, kennt sie aus? Ja, aber also meiner Ansicht nach hat sie das ziemlich bald dann gelegt. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist, und das fällt mir nicht schwer, ist offen sein und auf Leute zugehen und reden. Ja? Also wenn man jetzt vor einem Spiel hinkommt und irgendwo steht und dann die Interviews macht, ich habe immer geschaut, dass wir in Kontakt kommen. Ja? Auf das ist auch sehr viel Wert gelegt worden bei Sky, ja? Den Kontakt mit den Vereinsverantwortlichen, mit den Spielern zu haben. Ja? Also wirklich nah beim Verein zu sein, ohne parteiisch zu sein. Und das ist mir, glaube ich, nicht schwer gefallen, einfach auf die Leute zuzugehen und zu sagen, hallo, ich bin die, ich bin jetzt neu und ich mache das und das. Ja. Und so hat sich das ziemlich schnell dann irgendwie etabliert. Also ich habe jetzt keine Schwierigkeiten gehabt, weil ich eine Frau bin. Natürlich hat man gemerkt, dass es was Besonderes ist. Ja. Was es jetzt Gott sei Dank nicht mehr ist, meiner Ansicht nach.
Es ist weitaus gewöhnlicher geworden, aber auch das ist natürlich positiv und ich würde eher sagen, jetzt vor ein paar Jahren hat zum Beispiel ist das Thema bei den Schiedsrichtern aufgekommen, dass halt immer wieder jetzt auch Frauen ein Spiel leiten. Also jetzt betrifft es halt gerade diese Berufsgattung im Sport, dass da jetzt ein Wandel eintritt. Aber ich habe jetzt wieder, die NFL-Saison ist gestartet. Also da ist fast 50-50 die Verteilung. Bei den Kommentatoren oben ja, mehrheitlich Männer, aber unten am Feld fast nur mehr Frauen dafür. Und da ist es, also sind die Amerikaner sicher schon zwei Schritte weiter.
Natürlich. Aber ich glaube, wir Frauen haben uns da ein gewisses Standing, glaube ich, erarbeitet und es ist jetzt nichts Besonderes mehr. Trotzdem ist es trotzdem immer so, wenn ich Interviews gebe oder über dieses Thema spreche, es ist immer noch Thema. Und ich sage immer, solange wir noch diese Fragen beantworten, ja, ob es einen Unterschied gibt, ob mehr Frauen irgendwie in Sport gehören oder ja, wie es einem so geht als Frau, solange ist das Thema noch nicht ganz erledigt. Ja. Aber... Ja.
Wir haben uns nämlich extra bemüht, genau solche Vorwürfe oder Fragen nicht zu bekommen oder zu stellen. Aber ja, du hast natürlich irgendwo auch recht, wobei unser Ziel an diesen Fragen ist ja auch, dass es dann Antworten gibt, die das Thema noch mehr beruhigen. Das ist unser Ansatz.
Ich werde mich bemühen.
Zu deiner Zeit bei Sky haben wir zwei uns auch kennengelernt. Ich bin damals gerade Clubmanager bei der Vienna geworden und habe auch mein erstes TV-Interview bei dir geben dürfen. Und lass uns vielleicht kurz aus der Praxis plaudern. Das war im Sommer 2010 beim Heimspiel gegen Altach. Und damals gab es nur ein Mikro für uns beide und kein eigenes Mikro für mich. Vielleicht magst du da kurz erzählen, warum das dann so der Fall war.
War das irgendwas Besonderes? Es war erste Ligaspiel natürlich. Ich glaube, da haben wir immer nur ein Mikro gehabt, oder?
Ich habe gehört, nur bei Newcomern.
Nur bei Newcomern? Ah! Okay, naja, es ist schon so, dass es oft der Fall war, wenn Leute das nicht gewohnt sind, vor der Kamera zu stehen und Interviews zu geben, dass es eine Schwierigkeit ist, das Mikro zu halten und dann wird oft diese Hand verwendet, um mit diesen Bewegungen irgendwie die Kommunikation zu unterstützen und das ist natürlich dann für den Ton nicht so super und deswegen war es wahrscheinlich so, dass wir deswegen ein Mikro gehabt haben. Das kann aber auch sein aus Spargründen, ich weiß gar nicht.
Nee, aber du siehst, wie der Lorenz heute noch drunter leidet.
Wir haben sogar beim Podcast.
beim Podcast verwenden wir sogar ein Stativ. Bis heute darf man das nicht so sagen.
Aber ich habe es zu meinem eigenen Mikro geschafft.
Okay, ja, aber war das für die damals störend?
Nein, überhaupt nicht. Ungewohnt. Oder ungewohnt ist sowieso eine neue Situation. Aber du rechnest dann trotzdem damit, dass da dein eigenes Mikro liegt und suchst einmal zu Beginn.
Du hast es anscheinend viel, viel besser in Erinnerung als ich, das Interview.
Ja. Naja, für die war es ja eines von vielen offensichtlich. Für mich war es das erste Mal.
Wie ist das Spiel eigentlich ausgegangen? Weißt du das noch?
Zur Pause, glaube ich, war es X. Wir haben es verloren. Also okay. Wir in dem Fall die Vienna.
Okay.
Elisabeth, du hast, wenn wir schon bei Sportarten sind, für Sky sehr viele Sportarten moderiert. Jetzt wissen wir, du hast eine große Liebe zum Fußball, du hast eine große Liebe zum Basketball und hast diese beiden Sportarten auch mehrheitlich bei Sky moderiert. Sind das auch deine beiden Sportarten? Wenn ja, welche hast du lieber? Oder gibt es eine dritte, scheinbar geheime Sportart, die da wirklich ans Herz gewachsen ist?
Nein, das sind eigentlich die zwei wichtigsten.
Und Fußball oder Basketball?
Leben. Bitte lass mich nicht entscheiden zwischen meinem Bruder und meinem Mann. Nein, nein. Ich mag beides. Es ist aber total unterschiedlich. Also ich mag Fußball, das gehört zu meinem Leben irgendwie dazu. Und irrsinnig interessant, aber Basketball kann so spannend sein. Ich weiß nicht, ob ihr schon irgendwie Playoff-Spiele verfolgt habt oder, also das kann sich in den letzten Minuten noch so viel tun und das gibt es halt irgendwie nur beim Basketball, habe ich das Gefühl, und so spannend ist, finde ich, sind wenig andere.
Das gibt es vor allem in den American Sports und ich habe auch NBA-Spiele schon gesehen, dass womit ich beim Basketball, obwohl ich den Sport dann bei mir, was nicht, an Position 4 oder 5 rein würde, und das ist doch relativ weit vorn, weil bei Olympia schaue ich auch Wildwasserkanu und das liebe ich auch sehr. Was ein Wahnsinn ist beim Basketball, ist diese Vielzahl an Erfolgserlebnissen. Beim Fußball bejubelt man meistens 2, 3, 4 Tore. Beim Eishockey sollen 7-8 Tore sein in der Regel. Beim Basketball bejubelst du 40-50 Mal den Erfolg deines Teams. Und das finde ich gar nicht so einfach als Fan, weil du kannst nicht jeden Korb bejubeln. Dann konzentrierst du irgendwann auf die spektakulären oder entscheidenden. Und ich finde, auf das muss man sich in der Halle erst einmal einstellen.
Aber wenn du so Spiele erlebst, wo irgendwie die Mannschaft 17 Punkte vorne ist, ja, 3 Minuten vor Schluss, und das geht dann für die andere aus. Also das sind Spiele, das habe ich so das Gefühl, das ist Basketball. Ja. Das ist für den Zuschauer Wahnsinn, total super, ja, wenn du bei der richtigen Mannschaft irgendwie der Fan bist. Aber es ist ja brutal, extrem brutal. Ja,
ja klar, also diese extremen Spiel, wie sagt man?
Verläufe,
vielen Dank, die gibt es wirklich fast nur im Basketball. Football ist auch ganz arg.
Ja. Ich meine, wenn du dann auf der anderen Seite ein 0-0 Fußballspiel hast, ja, also du musst dann schon irgendwie tiefer reinschauen ins Taktische, dass du sagst, okay, das war da jetzt interessant, ja, aber es hat jetzt nicht diesen Thrill, was ein Basketballspiel hat, wenn es wirklich vielleicht auch noch ein Playoff, ein Do-or-Die-Game ist oder so. Ja. Also mag ich beide Sportarten sehr gerne.
Jetzt möchte ich trotzdem nochmal zurückkommen auf den Unterschied Mann und Frau. Und zwar, wir haben jetzt relativ viel gehört über deine Moderationen und dass es eigentlich schon gang und gäbe ist jetzt im Sport, dass auch Frauen moderieren und dass es kein großer Unterschied mehr ist. Auf der Kommentatorposition, das heißt ein Spiel wirklich 90 Minuten zu kommentieren, wenn wir jetzt beim Fußball sind, gibt es kaum Frauen. War das bei dir bis Sky ein Thema, dass du auch Spiele kommentierst?
Nein, war nie ein Thema. Ist man nicht an mich herangetreten und hätte ja nicht mögen.
Warum?
Also, ich glaube nicht, dass es meine Stärke wäre. Also, ich kenne meine Stärken und das fällt nicht drunter. Also, das hat mich nie gereizt, ehrlich gesagt. Also, mir ist es lieber, das Spiel zu analysieren mit einem Experten oder aufzuarbeiten mit den Protagonisten. Das ist mir lieber, als die 90 Minuten zu kommentieren.
Der Kontakt mit Menschen einfach.
Genau.
Mhm. Welcher war dein Lieblingsmoment in 14 Jahren Sky? Gibt es da so ein Highlight, das dir in Erinnerung ist? Oder wo du sagst, das war richtig geil?
Nein, ich habe so viele Highlights irgendwie erlebt. Ich meine, ich erinnere mich immer wieder, es war Europa League-Spiel. Wir haben damals für Sky das produziert und gleichzeitig auch für Puls 4. Es war ein Sturmspiel, Lok Moskau in Graz. Und wir haben damals einen ziemlich langen Vorlauf, eine ziemlich lange Vorberichterstattung schon gemacht für die reguläre Sendung halt, 45 Minuten oder 50 Minuten über dieses Spiel. Und dann, wie wir raufgegeben haben zum Kommentator, ist das Flutlicht ausgefallen in Graz. Mein Experte war Heribert Weber, das werde ich nie vergessen. Also in diese 50 Minuten kannst du jetzt vor zwei Teams, du gehst schon ziemlich ins Detail und analysierst sehr viel, und es ist dann das Flutlicht ausgefallen, und wir waren auf dem Weg zu unserem Platz, und ich habe dann irgendwie nur übers Horchel gekriegt, zurück an die Position, Moderationsposition, wir müssen füllen, wir müssen da jetzt die Zeit füllen. Wie lange das dauert, keine Ahnung, ja. Und wir haben dann noch einmal, glaube ich, 45 oder 50 Minuten über dieses Spiel gesprochen. Ich werde nicht vergessen, wir sind dann runtergegangen und der Heri hat zu mir gesagt, ja, Elisabeth, das werden wir da jetzt rein. Und ich habe gesagt, ja, Heri, wir müssen das jetzt filetieren bis zum geht nicht mehr. Also ja, nicht bitte gleich am Anfang alles, was jetzt zum Mentalen, zum Körperlichen und so zu sagen gibt. Wir müssen das jetzt wirklich aufsplitten, was das bedeutet, ja, wenn so ein Spiel jetzt nicht losgeht. Und Gott sei Dank war Alfred Tata als Gast eingecheckt, ja, damals beim Field Reporter. Und es ist ja nicht so einfach, weil die UEFA gibt ja da ganz spezielle Interviewpositionen vor, wo du was machen darfst, wo du hin darfst. Und wir haben uns das dann dort erkämpft, dass wir Alfred Tata interviewen durften, der ja in Moskau gearbeitet hat, ja, oder in Russland. Und der hat uns dort quasi dann das Leben gerettet, weil der Alfred mit seinen Zugängen, wie wir ihn kennen, also der hat dann wirklich noch Aspekte gefunden, auf die wären wir gar nicht gekommen. Ja, der hat die Körpersprache analysiert.
Ist das der Grund, warum er heute fixer Bestandteil von Sky ist?
Alfred, ich glaube, der war vorher schon, vor seinem Engagement mit Rashid Rachimov, war er schon bei Sky, glaube ich, als Experte. Und der ist dann wieder zurückgekommen, wenn mich nicht alles täuscht.
Das müsstest du besser wissen, Dorin. So.
Naja, er war dann Wiener Trainer.
Aber war er nicht schon davor?
Davor war er Sky.
Genau.
Also, wir haben ihn damals zu Vienna geholt, eigentlich als oder vom Sky-Experten weg, mhm, als er Trainer war bei der Vienna, genau.
Ich glaube, also er ist dann wieder zurückgekommen, mhm, der Fredl.
Wenn man an sowas denkt, wie euch da passiert ist, Flutlichtausfall, da fällt mir ein, auch Günther Jauch natürlich, die legendäre Geschichte in Madrid, wo das Tor zum Auswechseln war, der hat ja auch lange überbrücken müssen. Hat man sowas dann auch im Kopf und orientiert sich vielleicht in der Situation auch daran und überlegt, was hat der oder wie hat der damals die Zeit überbrückt, oder war das in deinem Kopf gar nicht drinnen?
Nein, das war gar nicht drinnen. Also du versuchst da wirklich einfach, das geht sofort ratter, 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 okay, welche Themen haben wir noch nicht besprochen, was können wir da jetzt noch machen? Also ich habe die Zeit nicht gehabt, an Günther Jauch zu denken, aber ich kann mich erinnern, wie mich Thomas Druckeschitz damals zu Sky geholt hat. Da habe ich dann so eine Probeaufnahme oder so irgendwas gehabt und da zu mir gesagt, wir machen das im Studio vor einer Sendung, da stellst du einfach hin und machst nur eine Moderation, eine Begrüßungsmoderation. Ja. Und natürlich haben sie mich voll reingelegt, weil sie mir dann aufs Ohr gesagt haben, wir haben jetzt da ein Interview von der Pressekonferenz von GRK, irgendwas, der sagt das und das. Und dann bin ich da gestartet und habe gedacht, okay, Martin Konrad war mein Experte und ich habe halt einfach dann geredet und habe den einbunden. Und nachher hat mir der Martin, ich glaube, das war Jahre später, hat mir gesagt, das war einer der Hauptgründe, wo sie gesagt haben, die nehmen wir, ja, weil du hast nicht aufgehört zu reden. Also das ist das Wichtigste, ja, du musst irgendwie die Zeit füllen und du darfst nicht umfallen oder verstummen und sagen, jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Ich meine, kann man sich in so schwierigen Situationen, die du ja offensichtlich sehr gut lösen kannst, an Beitrag kann man ja nicht mehr schneiden in der Zeit. Das heißt, es ist eigentlich wirklich nur reden oder vielleicht ein bisschen Bilder aus dem Stadion einfangen, mhm, aber es gibt keine Beiträge, gar die auf, irgendwo auf Lager liegen.
Nein. Okay. Es ist das vorbereitet, was vorbereitet ist. Und ich finde, das Schlimmste an dieser Situation ist, du kannst es dir nicht einteilen, weil du nicht weißt, wie lange es dauert. Ja? Also wenn du weißt, ich habe jetzt 10 Minuten, dann kannst du diese Themen abhandeln. Wenn du weißt, es kann jetzt 10 Minuten dauern oder es kann auch 30 oder 40 dauern, das ist die Schwierigkeit, Philipp. Also das, du musst immer wieder irgendwas noch im Hinterkopf haben, was du jetzt noch irgendwie hernehmen kannst, ja. Und das ist halt wichtig, glaube ich, dass man viel beobachtet. Was tut sie so, dass man sich einmal umtrat, du schau jetzt einmal, die wärmen da auf oder die wärmen nicht gescheit auf, nehmen die das gar nicht mehr ernst oder wie, was auch immer. Ja. Bist du ständig auf der Suche nach, was kann ich noch ansprechen? Ja. Weil du musst. Das hilft nichts.
Gut, zum Glück bleiben diese seltenen Momente auch sehr selten und speziell und werden nicht zur Regel. Selten und speziell wäre es allerdings auch am 14. September auf Sky Sport Austria gewesen. Hast du die Champions League-Sendung mitverfolgt?
Ja, habe ich mal angeschaut, ja.
Hast du. Die Frage stellen wir natürlich, oder in dem Fall ich jetzt nicht zufällig, denn eigentlich warst du vorgesehen, in die Champions League-Saison als Anchorwoman im Sky-Studio zu starten. Und eben auch diese Sendung zu moderieren. Kurz davor hat aber deine Zeit bei Sky abrupt geendet. Vor allem für viele Beobachter abrupt. Jetzt die Frage, war es wirklich so spontan oder was waren die Gründe?
War eigentlich relativ spontan, ja. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Also ich bin relativ spät Mutter geworden, sehr bewusst. Also ich habe 2 Kinder und es war lange Jahre so, dass ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, ich bin noch nicht bereit für Kinder. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich möchte meine Karriere unter Anführungszeichen jetzt noch nicht aufgeben. Also ich schaffe das jetzt noch nicht zu sagen, ich kriege jetzt ein Kind. Weil für mich war immer klar, ich möchte so viel Zeit wie möglich mit meinen Kindern verbringen. Also wenn Kinder, dann gescheit, habe ich immer für mich vorgenommen. Und ich bin auch jedes Mal 2 Jahre in Karenz gegangen, was natürlich unüblich ist in meiner Branche und was mit einem gewissen Risiko verbunden ist, weil natürlich nicht klar ist, wenn man nach 2 Jahren zurückkommt, ob der Platz noch frei ist oder ob es karrieretechnisch so weitergeht. Interessanterweise ist es bei mir jedes Mal nach meinen Auszeiten, meinen Mama-Auszeiten bergauf gegangen. Also ich habe nach meiner Tochter Leni, nach der Karenz, bin ich zur Anchor in der Bundesliga geworden. Und jetzt nach Max hätte eigentlich die Champions League gewartet. Ja. Aber wie angesprochen, für mich war es schon wichtig, immer Zeit für meine Familie zu haben. Und wir senden ja diese Sendung aus München, aus dem großen Studio. Verständlicherweise ist ein super Studio, ja, steht frei, weil ja die Deutschen die Rechte verloren haben für die Champions League. Und das hätte für mich bedeutet, alle 14 Tage nach München zu pendeln. Ja. Also ich wäre 3 Tage mindestens immer weg gewesen. Und ich bin ein Mensch, der leider perfektionistisch veranlagt ist. Also ist auf der einen Seite gut, auf der anderen sage ich leider. Ja, weil wenn ich sowas mache, dann möchte ich auch wirklich gut vorbereitet sein. Ja. Also ich möchte dort wissen, wovon ich spreche und die Mannschaften kennen, das einordnen können sportlich. Und das heißt, zu diesen Tagen, wo ich sowieso schon weg gewesen wäre, wäre noch zusätzliche Vorbereitungszeit gekommen. Und für mich persönlich war es so, dass ich dann entschieden habe, dass das meine Familie zu sehr belasten würde. Mein Mann ist auch sehr viel beschäftigt und mir war der Preis dann irgendwie zu hoch, auch wenn es natürlich sehr reizvoll ist und eigentlich ja das Beste, was man als Sportmoderatorin also im Fußball erreichen kann. Ja.
Aber warum dann gleich von einem Tag auf den anderen das Engagement komplett beendet? Also hätte es keine, wie sagt man so schön, neudeutsch Hybridlösung gegeben oder Teillösung?
Ja, wir haben viel darüber diskutiert. Sie wollten das halt einfach irrsinnig gern haben, dass ich das mache. Ich habe das auch Monate vorher zugesagt. Das war doch mein Fehler. Ich habe es nicht realistisch genug, glaube ich, durchgedacht, ob das machbar ist mit den Kindern. Und dann eben zurückgezogen. Ja, ich wäre gerne in die zweite Reihe gegangen. Wir haben darüber diskutiert. Das wäre halt dann auch so gewesen, dass es halt am Wochenende, jedes Wochenende gewesen wäre. Und auch das war dann so, dass ich gesagt habe, es ist natürlich auch schwierig. Meine Tochter fängt jetzt mit der Schule an. Mhm. Also mir hat es nie gestört, an Wochenenden zu arbeiten. Nie vorher, ja. Aber wenn man dann Kinder hat, dann ändert sich einfach irrsinnig viel. Ja. Und ja, so bin ich dann irgendwie zu dem Moment gekommen, wo ich gesagt habe, vielleicht ist es jetzt auch irgendwie der richtige Moment, um einen Strich zu machen und zu sagen, es waren einfach extrem coole 14 Jahre, ja, wo ich irrsinnig viel gelernt habe, irrsinnig viel erlebt habe, aber vielleicht ist jetzt der richtige Moment, um einfach was Neues auszuprobieren, um anderswo durchzustarten. Es gibt die Momente, wo ich schaue und wo mir irgendwie dann schon das Herz blutet, wo man denkt, Mario, wie hast du das jetzt machen können eigentlich, du Verrückte? Und dann denke ich mir es realistisch durch, also wie gesagt, dieser Zauber dort, das zu machen und so, und dann denke ich mir es realistisch durch, was heißt es, dort zu sitzen. Und dann weiß ich, dass es für mich persönlich so die richtige Entscheidung war.
Zeit für Neues haben bei Sky Sport Austria in den letzten Jahren leider, sage ich jetzt einmal, einige Mitarbeiter bekommen. Es hat den Geschäftsführer Wolfram Birker erwischt. Es ist der Anchorman Thomas Druckesitz nicht mehr beim Unternehmen. Zu schlechter Letzt jetzt auch du. Und da reden wir jetzt nur mal von absoluten Top-Positionen. Es gibt natürlich auch noch viele Leute darunter, wenn man es hierarchisch betrachtet, die auch das Unternehmen verlassen haben. Und es fällt auf, wenn man einen Blick hinter die Kulissen wirft und die Szene ein bisschen kennt, dass es immer wieder, wie soll ich sagen, es ist nicht immer bei jedem reibungslos abgelaufen. Droht das Unternehmen Sky durch die Einflussnahme der deutschen Mutterfirma ein bisschen seine österreichische Identität zu verlieren?
Sagen wir mal so, also so schlimm würde ich es nicht sehen, dass die österreichische Identität verloren geht. Was sicher verloren gegangen ist, ist jede Menge Erfahrung und Kompetenz. Ja. Also Wolfram Birker und Thomas Druckeschitz haben lange Jahre bei Sky gearbeitet, bei Premiere, und haben das ja quasi diese Österreich-Redaktion irgendwie fast aufgebaut, kann man sagen. Ja. Und ich habe es ja schon vorher angesprochen, der Thomas hat mich auch geholt und von Thomas habe ich irrsinnig viel gelernt. Für mich ist der Thomas extrem guter, wenn nicht einer der besten Fernsehmoderatoren, ja, live. Das ist sicher abhanden gekommen, eine Wahnsinnskompetenz, einer der, oder beide leben den Fußball, das ist eine riesige Leidenschaft, ja. Das ist Lebensinhalt, ein ganz großer, glaube ich, bei beiden. Und was halt auch ist, ist dieses Netzwerk, ja. Wenn man Thomas, der hat ein Riesennetzwerk, die kennen halt diese österreichische Fußballszene in- und auswendig. Also das ist viel verloren gegangen, ist halt die Entscheidung der Geschäftsführung und muss man so akzeptieren. Mir persönlich tut es leid, ja.
Um nochmal auf das von vorhin zurückzukommen, weil du gesagt hast, du möchtest auch sehr, sehr gut vorbereitet sein. Wir haben natürlich, der Lorenz und ich, auch noch weitere Freunde in der TV-Sportbranche und auch bei Sky natürlich. Und wenn man sich mit diesen Kollegen einen privaten Termin ausmachen will, dann war ich schon zwei, dreimal überrascht. Oha, ich habe geglaubt, der ist erst am Sonntag im Einsatz, der muss aber am Freitag und Samstag, hat der auch keine Zeit für mich, weil er sich eben auch schon vorbereitet oder Anreisetag hat und so weiter und so fort, wann in, weiß nicht, Bozen Eishockey-Match ist oder in München ein Tennisspiel oder in Klagenfurt ein Fußballspiel zum Beispiel. Erklär vielleicht kurz einmal für unsere Hörer, wie so eine Woche für einen TV-Moderator im Sport wirklich aussieht. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele glauben, ihr fahrt einfach am Wochenende ins Studio und den Rest der Woche habt ihr einen Lenz. Aber ich glaube, es ist nicht so.
Nein, ist definitiv nicht so. Also wir haben immer Montag oder Dienstag unser Redaktionsmeeting gehabt, das wirklich 2-3 Stunden gedauert hat. Und da sind alle zusammen, jetzt natürlich aufgrund von Corona auch halt online. Danach gab es kleinere Gruppen, wo dann nur die Sendung im Detail besprochen worden ist. Also in dieser großen Gruppe war so eine Ideenfindung, Brainstorming, welche Beiträge machen wir, welche Leute müssen interviewt werden, welche Themen dürfen nicht vergessen werden und so weiter. Die Vereinsredakteure, weil was bei Sky finde ich auch total super ist, jeder Verein hat einen zugeordneten Vereinsredakteur, der wirklich drinnen ist im Verein, Kontakt hat mit dem Verein, jede Woche das Training besucht, mit dem Trainer quatscht und so weiter, ja. Und diese Vereinsredakteure liefern auch die Infos an alle Beteiligten der Sendung. Ja, diese Vereinsinfos kommen jede Woche neu. Am besten noch ein Abschlusstraining, wer ist verletzt, wer wird dabei sein und eine mögliche Aufstellung. Ja. Und das wird halt alles am Dienstag besprochen in dieser großen Sitzung. Dann gibt es Untergruppen und dann wird so mal grob durchgegangen, Leiter der Sendung. Und damals war halt immer noch der Thomas als Sportredaktionsleiter dabei, wie ich das gemacht habe. Und der Moderator, was sind so die groben Punkte einer Sendung? Und dann ist es halt wirklich so, dass jeden Tag irgendwie halt auch noch telefoniert wird. Ja. Wenn am Samstag jetzt die Sendung ist, dann hast du Mittwoch, Donnerstag immer lose telefoniert, was für Beiträge, haut es hin mit den Terminen, haben die unser Interview gegeben oder nicht. Und am Donnerstag machst du einen groben Ablauf, am Freitag schreibst du einen genauen Ablauf, also genauer Ablauf hast wirklich Minute, ja, so und so lang, Begrüßung, der Beitrag, das Interview. Und ja, Samstag ist dann wirklich, ich bin meistens 5 Stunden vorher hingefahren, dann ist Maske, Besprechung, dann kommen die ganzen aufgezeichneten Interviews rein und dann hast du Probe im Studio und dann geht es erst richtig los, ja. Und meine persönliche Vorbereitung, also ich habe mir dann schon immer einige Stunden hingesetzt und bin das durchgegangen und habe mir halt alle Vereinsinfos, also so eine erste Liga-Konferenz früher, wo du wirklich, weiß ich nicht, wie viele Vereine durchackern hast müssen, um alles zu wissen, das ist schon ein Aufwand. Also, aber das ist ja mein Anspruch und das war immer unser Anspruch, ja, dass wir wirklich top informiert sind, ja, und wissen, worüber wir sprechen.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ein ehemaliger Kollege, mit dem er gesprochen hat, von dir gesagt hat, du bist für ihn die beste Moderatorin am TV-Bildschirm in Österreich und es wundert ihn eigentlich, dass du nicht eine große Show moderierst.
Wer ist er? Wer war das?
Ich liebe ihn. Wir schließen euch nachher gerne noch kurz. Aber das kommt zur Frage dann, zu meiner Frage, wann sehen wir dich dann wieder am TV-Bildschirm?
Keine Ahnung. Also im Moment ist es so, ich habe immer schon nebenbei Events moderiert, haben wir vorher drüber gesprochen, und Veranstaltungen moderiert. Im Moment möchte ich mich auf das ein bisschen konzentrieren. Ja? Veranstaltungen zu machen und möchte mich einfach selbstständig machen in diesem Bereich. Vielleicht einen Werbespot zu sprechen, was auch immer, was sich einfach super vereinbaren lässt mit den Kindern. Aber ich bin natürlich, kenne ich auch sehr viele Leute und bin immer wieder in Kontakt und wir reden über Ideen, über Projekte und ich hoffe schon, dass mir das Fernsehen erhalten bleibt, weil es schon eine große Leidenschaft von mir ist. Ja.
Und du hast ja vorher richtig gesagt, jedes Mal, wenn du eine Auszeit genommen hast, ist es eigentlich nachher noch steiler bergauf gegangen.
Ich bin vielleicht gespannt, was jetzt auf mich zukommt.
Vielleicht auch nach der dritten Auszeit.
Ja, ich sitze bei euch, hallo.
Ja. Stimmt, dann brauchst du eine vierte Auszeit.
Ja, genau. Okay.
Also, müsstest du jetzt sagen, ausgeht, dass wir ein Karriere-Podcast sind? Oder was willst du da hin?
Nein, ich bin schon wieder aufgestiegen. Ich darf bei euch Platz nehmen.
Das ist richtig. Ja. Als Nummer 31 eine große Nummer, Bastian Schweinsteiger hat sie getragen. Also, bei 32 müssen wir uns noch irgendwen einfallen lassen, wer die Nummer dran hat. Machen wir einen Wechselpass wie im Basketball vom Business ins Privatleben. Als Frau hat man es bei einem wochenendlastigen Job, ich weiß, wir sind wieder beim Vergleich Frauen-Männer, aber ihr habt es in dem Fall noch schwerer, weil, also wenn ihr eine Jungfamilie habt, da sage ich mal, in der Regel hat der Mann etwas mehr Luft zu dieser Zeit. Dem Andi, deinem Mann und dir ist der Wunsch zweimal erfüllt worden. Eure Kinder sind im Alter von 5 und 2 Jahren. Das Mutterdasein und die Sport-TV-Karriere ist eben aber sicher auch kein einfacher Spagat. Wie kräfteraubend war die Zeit rund um die Geburt deiner Kinder oder war es wirklich möglich, dass du komplett abschaltest?
War möglich. Also ich habe mir die Zeit wirklich genommen und ich muss sagen, ich hätte mir nie gedacht, dass mir das so erfüllt, Mama sein. Ja, wie gesagt, ich habe mir lang Zeit lassen, weil ich wollte jetzt quasi nichts opfern für meine Kinder, ja, und ihnen vielleicht auch den Rucksack mitgeben, dass ich irgendwas aufgeben habe müssen, worunter ich leide, dass ich das getan habe.
Nur zur Orientierung, wie alt warst du bei der Geburt von der Leni?
Knapp 40.
Okay. Mhm. Also wirklich auch für eine Frau dann relativ, spät, nennen wir es spät.
Ja, spät. Ja, es war spät.
5 vor 45 in dem Fall.
Ganz genau.
Wenn wir im medizinischen Jargon bleiben.
Ja, es war sehr spät und ich bin irrsinnig dankbar, dass es noch funktioniert hat. Davon kann man jetzt auch nicht ausgehen, dass man jetzt sagt, ja, ich arbeite jetzt so lange, wie es mir Spaß macht und wenn ich mich dann bereit fühle, dann bestelle ich mir Kinder. Ja, das hat bei uns Gott sei Dank funktioniert, dass das einfach, dass ich auch bereit war dafür und ich glaube, das ist der Punkt. Wenn du dich bereit fühlst und irgendwie nicht das Gefühl hast, dass du irgendwas versäumst, dann kannst du es auch richtig genießen und ich habe das auch versucht, richtig zu genießen. Ja. Also ich habe mir, wie gesagt, auch diese 2 Jahre genommen bei der Leni. Ich war irrsinnig gern schwanger und bin irrsinnig gern Mama. Und ja, also ich war dann ja daheim. Das heißt, ich habe wirklich mich gut rausgenommen und für mich war das fast ein bisschen wie eine Therapie, sage ich immer. Weil es eine Erkenntnis ist, dass die Welt sie weitertrat. Aber wenn du nicht mehr dabei bist, ja. Das ist auf der einen Seite, tut es fast ein bisschen weh, aha, okay, das geht ja ohne mich auch, alles so super. Auf der anderen ist es sehr heilsam, ja, weil es nimmt irrsinnig viel Druck von dir weg, weil es geht alles weiter und jeder ist austauschbar. Ja, und so war das für mich eine total super Erkenntnis, dass diese ganze Mitte rauszunehmen aus diesem Zirkus. Ich habe es extrem genossen.
Für Abwechslung sorgt in deinem Leben ja auch die Musik. Wir haben gehört, du warst bei der Rockgruppe Kicks, lange Frontsängerin, über 500 Konzerte, sogar Support-Act von Toto gewesen. Und du siehst auf den ersten Blick aus wie eine Rockerin.
Findest du? Simon behauptet das Gegenteil.
Also zur Erklärung, in dem Gesprächsleitfaden, den ich mehrheitlich diesmal verfasst habe, steht genau das Gegenteil drin. Aber wir haben uns geeinigt, dass du wirklich wie eine Rockerin ausschaust.
Also vor uns sitzt eine Rockerin, ja. TV-Moderatorin, Mutter, musikbegeistert.
Wahnsinn, dass ich alles abdecke.
Unglaublich, ja, unglaublich. Was fasziniert dich an der Rockmusik?
Ich weiß nicht, Musik ist einfach, es gibt nichts, was mich irgendwie alles rundherum vergessen lässt, als die Musik. Also wenn ich auf der Bühne stehe und singe, dann ist das pure Leidenschaft und dann ist das also Energie. Ich kann es nicht beschreiben, es ist oft so, wir haben ja diese Konzerte gespielt, um die 50 im Jahr, also wirklich fast jedes Wochenende haben wir da gespielt und das waren ja Konzerte, da haben wir um 10:30 angefangen und sind um 4 in der Früh von der Bühne runtergegangen. Also das war schon sehr anstrengend und trotzdem habe ich immer nachher das Gefühl gehabt, ich habe mehr Energie als vorher. Ja, es ist einfach, ja, Musik ist mein Leben.
Ist man bei so vielen Konzerten oder auch bei so vielen Moderationen, die du gemacht hast, jedes Mal noch angespannt, nervös oder ist es auch dann Routine und man geht auf die Bühne und spielt sein Programm runter und holt sich natürlich auch Energie vom Publikum, aber diese Grundnervosität ist einfach weg?
Nein, die habe ich leider nie verloren, bis zum Schluss. Ja, also diese Anspannung und Lampenfieber kenne ich leider manchmal fast ein bisschen zu viel, liegt eben daran, glaube ich, auch, weil ich eben so eine Perfektionistin bin. Was ich nämlich ganz schlecht kann, ist Fehler abhaken. Also da bin ich ganz schlecht drinnen. Ich hänge dem irrsinnig nach, ja. Und sei es nur ein klitzekleiner Versprecher bei der Begrüßung. Also das ist leider, ja, nicht gut. Sollte man nicht.
Bleiben wir noch ein bisschen bei der Musik. Wenn die Gamma Flightners, also deine Familie, eine Familienband gründen würden, mit welcher Musikrichtung würde die Familie auf Tour gehen?
Also meine Familie, jetzt mein Mann und meine zwei Kinder?
In dem Fall ja.
Mein Mann, der...
Oder nimm den Bruder noch dazu, den Harry.
Ja, okay. Also mein Mann, der hat, glaube ich, keine Zeit.
Ja.
Oder ich hoffe, er hat keine Zeit für die Band. Na, verzeih mir, aber er ist nicht so musikalisch. Er sagt immer, er wird die Triangel spielen.
Er macht euch das Catering.
Das kann ja, man. Nein, der macht das Management.
Ist noch besser.
Der macht das Management. Ja, mein Bruder, wie soll ich das sagen? Mein Bruder ist eine wandelnde Jukebox. Du brauchst nicht einmal einen Euro reinhauen, also brauchst nur irgendein Wort sagen und er singt das Lied. Also es ist fast manchmal ein bisschen anstrengend, weil jedes Gespräch endet in einem Singsang. Ich habe so viele Richtungen schon gesungen. Ich habe Schlager im Studio gesungen, ich habe Volksmusik im Studio singen müssen als Background-Sängerin. Wir haben mit der Band Rock Pop gemacht. Ich kann mich gar nicht so festlegen, muss ich ehrlich sagen. Ich liebe die Musik von Sting.
Du hast einen falschen Denkansatz, glaube ich, weil wenn man weiß, dass die Band besteht aus Andy, Harry, dir und deinen oder euren beiden Kindern, dann wissen wir auch, dass die Kinder entscheiden, was gesungen wird. Was hören sie von dir am liebsten?
Das ist die Schlimmste, lieber Simon. Ja.
Andy Gavalier.
Nein. Ja, die Leni tendiert so in Richtung Helene Fischer und so.
Ja.
Also das versuche ich daran noch zu arbeiten, obwohl ich jetzt finde, dass Helene Fischer guten Schlager macht. Ja. Der Max ist das Problem. Seit 1,5 Jahren singe ich täglich beim Einschlafen Stille Nacht.
Wurscht. Das ist ja jetzt Weihnachten. Ne?
Unfassbar. Ich habe das Lied immer geliebt, aber ich muss dir ehrlich sagen, heuer zu Weihnachten, glaube ich muss es auslassen, ich halte es nicht aus. Und wenn ich es nicht singe, sagt er, nein, Mama, Stille Nacht. Also wenn du bei 35 Grad im Sommer Stille Nacht singst, ja, das ist hot was. Ja. Also okay, wir werden die Weihnachtsband. Ja.
Na, klingt gut.
Gibt's gut, so ihr zwei seid noch, dabei, ne? Würde ich sagen, oder? Erste Reihe Fußfrei.
Die Triangel.
Triangel
spiele ich da.
Lorenz macht einen Tontechniker, macht das Mikro.
Okay.
Bleiben wir noch bei der Musik. Du hast jetzt gesagt, du singst auf der Bühne, du singst gerne im Studio. Wir wissen von deinem ehemaligen Kollegen Philipp Bartanina, du singst auch gerne im Auto. Ihr habt tausende Reisekilometer abgespult zu Spielen der österreichischen Fußball-Bundesliga hin und hast mit deinem Kollegen Philipp Bartanina teilweise zum Gaudium, teilweise wahrscheinlich zum Leidwesen der Mitfahrenden durchgesungen.
Stimmt.
Jetzt würde mich natürlich interessieren, welches Duett performen Elisabeth Gamow-Leitner und Philipp Bartanina am besten?
Wir haben alle in den Wahnsinn getrieben, aber es war ein Hetz ohne Ende. Also Fahrten von Salzburg oder Ried haben waren ein Traum. Philipp wird wahrscheinlich in die Richtung Austropop gehen, gell? Er ist ein großer Austropopper. Er muss ein bisschen Gitarre spielen noch üben, glaube ich, damit wir ein ordentliches Duett abgeben. Ich kann mich erinnern, wir waren irgendwo einmal weg und da haben wir irgendjemanden in den Wahnsinn getrieben mit diesem Vorarlberger Lied da, dieses Vom Mela bis zur Schopeno bin ich gegangen, fürs Hammer weh down, weh down, weh down, weh down, fürs Hammer weh down. Und das war eh cool, aber wenn du das 30 Mal singst, weil der Philipp hört dann nicht auf, dann wird es halt irgendwann anstrengend.
Wo warst du da hin unterwegs?
Ich glaube, da waren wir schon in einer Bar. Das haben wir schon angekommen, aber nicht daheim. Wie so oft. Nein, wir haben wirklich viel Spaß miteinander gehabt. Also legendäre Reise nach Athen, lieber Philipp, ich werde es nie vergessen. Es war sehr lustig.
Jetzt müssen wir aber auch nachhaken, wir waren nicht in Athen dabei. Was hat so legendär gemacht?
Europacup-Spiel Sturm, ich glaube, es ist um nichts mehr gegangen und das Spiel war 9 Uhr Partie, das heißt, glaube ich, wir sind um 11:30 ins Hotel zurück und es war dann so, dass wir gesagt haben, ja, alle haben noch einen Hunger gehabt, das tun wir, dann holen wir uns was zum Essen. Und dann haben wir uns was zum Essen geholt, ich glaube, der Kulow, drei war noch mit, ja, Daniel Kulowitz, und dann haben wir gesagt, naja, vielleicht gibt es sonst noch irgendwas da? Und dann ist ein Pärchen gekommen und wir so, gibt es da irgendwie eine Bar oder einen Club? Und die haben gesagt, ja, da ums Eck ist ein Club. Und das, muss ich ehrlich sagen, hätte man nie gefunden. Das war so ein Hintereingang. Und drinnen war einer der geilsten Clubs, die ich je erlebt habe. Es war ein altes Theater mit einer Galerie oben in der Mitte, Riesenbar. Boom, voll, mega Stimmung und eine lange Nacht.
Mitten in Athen oder wo?
Mitten in Athen, mitten in der Altstadt. Die haben dann irgendwie so griechische Dance-Music gespielt. Alle haben gesungen. Es war echt, echt genial. Es war dann nicht so genial in der Früh, die Abfahrt zum Flughafen. ja, es hat niemand was geredet. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Europacup-Reisen sind was Schönes.
Herrlich. Vermisse ich irrsinnig, ja.
Mhm. So schon, wirklich lustig. Schon sehr speziell, mhm. Auch als Österreicher, weil es ja doch nicht so alltäglich ist, auch wenn es immer besser wird, muss man sagen.
Aber nicht nur, ganz kurz, nicht nur wegen dem Spaß, sondern auch, weil du nie so nah dran bist an einer Mannschaft.
Absolut, ja.
Als bei diesen Reisen, weil du reist ja wirklich mit dem Team und das ist natürlich großartig.
Wir Österreicher sind ja generell nicht für großen Zusammenhalt über der Grenze bekannt. Also wenn man uns vielleicht mit Ländern wie Kroatien, Bosnien, Serbien vergleicht, dann sind ja wir gefühlter, zerstrittener Haufen, wir Österreicher. Aber bei Europacup-Reisen, da haben wir immer noch alle zusammengehalten. Oder jetzt bei der Euro 2021 im Sommer war es sehr ähnlich, auch wenn leider nicht viele Reisen haben dürfen. Aber die Leute, die vor Ort waren, das war schon sehr, sehr cool und speziell. Apropos Reisen, kannst du dir in Zukunft vielleicht vorstellen, weniger vor der Kamera zu stehen und mehr auf der Bühne? Ich weiß, du hast das ein bisschen schon beantwortet, aber könntest du dir wirklich ein reines Bühnenleben vorstellen, egal ob Moderation oder Gesang oder was auch immer?
Ja, könnte ich. Obwohl, ich habe es vorher schon gesagt, hätte schon gern, dass ein bisschen das Fernsehen nur an meiner Seite ist oder ich an der Seite des Fernsehens. Also ganz verlieren möchte ich es nicht. Ich mag es irrsinnig gern, ja. Beides, vielleicht der richtige Mix, ja.
Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.